Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und die täglichen Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst für diese Folge. Bevor wir einspringen in eine wirklich schöne Folge über ein Thema, es mir sehr nahe steht und wo ich weiß, dass auch viele von euch Zuhörenden da interessiert sind, wollte ich dir noch was erzählen. Und zwar, wenn du bei uns ein Jahresabo hast im Online-Studio, das ist ein sehr, sehr cooles Angebot, weil es kostet runtergerechnet nur 24 Euro im Monat, hast du nicht nur den Zugriff auf, wow, lass mich mal nicht lügen, über 20 Livestreams in der Woche, für die du dich anmelden kannst, genauso wie eine sehr ausführliche Online-On-Demand-Videothek und Collections, wo wir extra Videos zu bestimmten Themen von ExpertInnen aufnehmen und dir zur Verfügung stellen. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen wie auch eine gute Nachtroutine, eine gute Morgenroutine oder auch Sachen wie Handstand und Beginnerkurs gibt es da zum Beispiel auch. Also es sind lauter coole Collections. Kannst du mit dem Jahresabo auch noch sparen? Und zwar kriegst du 15% Rabatt auf alle unsere Online-Fortbildungen, genauso wie auf Journeys, wie zum Beispiel meine Relove Yourself Journey, kriegst du auch Rabatt. Oder auf Spice Up Your Practice, mein neues Online-Programm, wo man sich an komplexe Haltungen und vor allem auch welche, die Spaß machen, ranwagt, Schritt für Schritt an Sachen wie Vishwamitrasana, Unterarmstand, Pincha oder auch zum Beispiel der gedrehte Paradiesvogel. Richtig cool ist es geworden mit auch irgendwie 50-seitigen Manual dazu. Also lohnt sich allemal mal zu schauen, was es denn da so an schönen Dingen gibt in unserem Online-Studio auf online.kaleandcake.de. Und jetzt tauchen wir ein in eine Podcast-Folge, wo ich sehr viel mitnehmen konnte, denn Stefanie Kohles ist da. Sie ist Osteopathin, sie hat sich spezialisiert auf Kinder- und Frauenheilkunde, ist auch selber Yogatherapeutin und praktiziert in München. Deswegen war das vor Ort, das war ein richtig schönes Gespräch und ich konnte sehr viel mitnehmen, vor allem in den Bereichen, was ist denn eigentlich Frauenheilkunde, was ist Osteopathie und warum ist es wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen? Also was hilft mir zum Beispiel, mit mir in einem gesunden Körper zu sein, wenn ich aber gar nicht weiß, was eigentlich Symptome sind? Also was könnten denn Symptome sein, die mit mir sprechen und mir sagen so, hey, da solltest du was mal anschauen. Und vor allem auch, wenn man so lauter Symptome hat, wo man nicht weiß, was ist da eigentlich los, man kriegt keine Antworten, da ist zum Beispiel die Osteopathie echt hilfreich, weil sie etwas ganzheitlicher schaut auf den Körper und auf die Funktion. Und das erklärt uns Steffi ganz genau, was eben da dahinter steckt. Ich konnte ganz viel mitnehmen, ich wurde sehr motiviert, auch wieder mal eine Osteopathin zu besuchen, vor allem Steffi zu besuchen, die ja Gott sei Dank bei uns in München ist und konnte einfach viel nochmal inspiriert werden, dass ich mich mehr um meine Gesundheit kümmere, was ich sowieso schon tue, aber einfach auch wirklich dran zu bleiben, wie hilfreich das ist und wie toll einfach die verschiedenen Möglichkeiten sind, sich zu unterstützen von Menschen, die sich spezialisiert haben auf heilende Praktiken. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei einem wirklich schönen Gespräch mit Stefanie Kohles über Osteopathie und Frauenheilkunde. Hallo und herzlich willkommen, Stefanie Kohles hier im Kale and Cake Podcast. Wie schön, dass du heute unsere erste Gästin im neuen Büro bist.
Schön, danke dir. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich voll über das Thema, weil es ist ein Thema, wir haben gerade schon kurz drüber geredet, das eigentlich irgendwie jeder kennt, aber nicht viel drüber spricht. Und so, ich freue mich da auch jetzt zu lernen, das so abzustecken und über Osteopathie und Frauenheilkunde nochmal einen ganz anderen Blick zu bekommen von einer Expertin.
Ja, ich freue mich wirklich hier zu sein, weil ich echt gerne drüber rede und ein bisschen Sachen weitergebe.
Und da wollte ich gleich mal anfangen, weil was ich immer am spannendsten finde, wenn Menschen so was gefunden haben, wo sie so krass drin aufgehen und so dafür leben und auch lieben, was sie machen und das nach außen tragen als einen Job zum Beispiel, wie man da gelandet ist. Also warst du schon als Kind, hast gesagt, ich werde mal Osteopathin, wie halt du die Kinder diese Träume haben? Oder wie bist du da gelandet?
Also ich habe meinen Weg über die Physiotherapie gefunden zur Osteopathie. Ich glaube, ich wollte schon immer mit den Menschen arbeiten und so ein bisschen ja auch den Menschen helfen oder Probleme lösen. Und dann habe ich den Weg über die Physiotherapie gemacht und festgestellt, ja, ich komme da einfach doch recht schnell an meine Grenzen. Manchmal kamen die Patienten wieder und haben einfach erzählt, ja, es ist nicht ganz besser geworden, es war kein langhaltiger Effekt. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie gibt es doch bestimmt noch mehr. Und ich bin selber durch eigene Erfahrung bei einer Osteopathin mal gelandet, bei mir in der Heimat. Und die hat mich total geflasht. Also da war ich, es war einfach wirklich so ein Probieren eigentlich nur. Und ich fand so wahnsinnig, wie sie den Körper untersucht hat und Sachen gespürt hat, die ich ihr gar nicht gesagt habe. Und Dinge zusammenhängend erkannt hat, dass ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, das ist so mein Weg, den ich gehen will. Und dann habe ich ziemlich schnell eigentlich nach der Ausbildung der Physiotherapie, ich war noch ein Jahr im Ausland und habe gearbeitet und dann bin ich eigentlich zur Osteopathie. Und die Ausbildung dauert 5 Jahre, manchmal auch 4 Jahre. Es ist ein bisschen abhängig von dem Schulsystem. Und genau, ich bin wahnsinnig froh, dass ich den Weg gewählt habe, auch wenn das ein sehr langer Weg ist. Sehr intensives Lernen und man muss noch den Heilpraktiker absolvieren, damit man danach auch arbeiten darf damit, weil die Osteopathie in Deutschland leider noch nicht so anerkannt ist, wie wir uns das alles wünschen. Aber genau, wenn man das alles dann in der Tasche hat, dann kann man loslegen und für mich ist es tatsächlich der Job. Also ich mache ihn unglaublich gerne. Ich ist für mich so ein bisschen eine Erfüllung und genau, so bin ich dazu gekommen. Und ich glaube, die Frauenheilkunde, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd aus eigener Erfahrung, weil ich auch mal mit Zyklusstörungen zu tun hatte. Und dann hinterfragt man Dinge vielleicht noch mal mehr, gerade wenn man sich auch in dem Thema Gesundheit ein bisschen auskennt. Und dann bin ich wirklich, ja, habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie für die Frauenheilkunde, da gibt's noch gar nicht so viel Angebot, auch Alternativangebot. In der Schulmedizin ist es alles gut, was es dort gibt, aber es ist eben auch sehr begrenzt, das Angebot und auch die Möglichkeiten. Und es gibt aber so ein großes Spektrum, was man noch machen kann. Und da finde ich auch die Osteopathie ein ganz, ganz tolles Tool dafür.
Hm. So toll, wenn man eben aus der eigenen Erfahrung kommt. Das ist immer so nochmal ein ganz anderer Start in das, was man nach außen trägt. Vor allem, wenn das so ein langer Weg der Ausbildung ist und so viel Arbeit von einem erstmal braucht, bis man dahin kommt, dass man das weitergeben kann. Was ist denn jetzt, und das finde ich total spannend auch für mich, weil ich das selber ganz schwer angrenzen kann. Du kommst aus der Physiotherapie, Osteopathie kommen dazu. Was ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied und wann gehe ich denn eher zum Physiotherapeutin oder wann eher zur Osteopathin?
Gute Frage und ich glaube, das ist heutzutage auch noch deutlich schwieriger, das genau abzustecken, weil es einfach so viele tolle Physiotherapeuten gibt, die Fortbildungen machen, auch so ein bisschen in den Bereich Osteopathie hinein, die jetzt nicht gleich die ganze Osteopathie-Ausbildung machen. Aber vielleicht kann ich erklären, was die Osteopathie ausmacht und dann kann man vielleicht erkennen so ein bisschen, was man selbst als mit Physiotherapeuten erlebt hat und was vielleicht der Unterschied sein könnte. Bei der Osteopathie ist so dieser Ansatz, dass man die Funktionsstörungen im Körper sucht und die können auch an ganz, ganz anderer Stelle sein, wie der Schmerz sich äußert. Und dann versucht, diese Blockaden zu lösen und die Selbstheilungskräfte aktiv werden zu lassen. Und manchmal ist es ganz verrückt, dass es einfach, jetzt mal ein simples Beispiel, am Rücken wehtut und in Wirklichkeit ist der Darm beteiligt und verursacht die Schmerzen am Rücken. Und als Patient hat man diesen Link ja nicht immer im Kopf. Und einfach, dass man dann auch an den Organen arbeitet und dran geht, anstelle direkt den Rücken nur zu behandeln. Und diese Ganzheitlichkeit, finde ich, macht die Osteopathie sehr aus. Und dann gibt's natürlich verschiedene Wege, wie man das behandelt, ob jetzt eher in die Chiropraktik hinein oder eher in Organtechniken oder man kennt ja auch so vom Namen die Kraniosakraltechniken. Das sind so die sehr sanften Techniken, die am Kopf oder am Becken und am Rücken passieren. Also es gibt verschiedene Wege, aber ich glaube, so der Grundgedanke ist so diese Ganzheitlichkeit und die Ursachenerforschung und dass man da so ein bisschen in die Tiefe geht, um wirklich rauszufinden oder ein bisschen in die Richtung zu kommen. Ich meine, der Mensch ist wahnsinnig komplex. Ich würde auch nicht behaupten, dass man immer genau auf den Knackpunkt kommt, aber je mehr man sich damit befasst und auch mit dem Menschen befasst, desto mehr kann man schon so ein bisschen mehr dahinter steigen. Und da bietet für mich die Osteopathie einfach einen größeren Pool an Möglichkeiten, da dahinter zu kommen. Und ich denke, so diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das ist so ganz wichtig und eben das Nervensystem frei zu machen, die Durchblutung frei zu machen. Also es sind so ein bisschen so andere Gedanken, es ist so ein bisschen eine andere Philosophie dahinter. Aber so richtig abstecken ist ganz schwierig, weil wie gesagt, jeder macht so seine Fortbildungen und entwickelt sich weiter. Vielleicht kann man so sagen, also ich finde zum Beispiel auch, ich arbeite gern mit Physiotherapeuten auch zusammen weiterhin. dass man zum Beispiel auch sagt, geh parallel zum Physiotherapeuten, lass dich da auch behandeln, mach aktives Programm und komm alle paar Wochen zu mir und lass dich wieder einrichten oder behandeln. Das finde ich irgendwie auch eine ganz schöne Ergänzung. Vielleicht kann man es auch so sagen, wenn man mal so stagniert mit seinen Problemen und nicht weiß, woher kommt es jetzt eigentlich genau, dann kann man mal die Osteopathie ausprobieren.
Mhm. Ist voll schön, weil das für mich sich anhört, vor allem wie wenn ich so nicht ein Trauma habe, also ich bin gestolpert und habe mir mein Außenband gerissen, dann kann ich ja erstmal zur Schulmedizin, muss jetzt erstmal schauen, was ist überhaupt los, was ist irgendwie da passiert, was ist kaputt gegangen und dann klar gehe ich vielleicht auch zum Physiotherapeuten, vor allem wenn es irgendwie so Gelenke, Muskeln, Knochen und so weiter einfach den Bewegungsapparat betrifft und dann aber zu sagen, okay, ich habe diese dauernden Rückenschmerzen oder ich habe immer irgendwie Kopfweh oder ich habe irgendwie in der Schulter und ich habe jetzt schon alles möglich gemacht und es wird nicht besser, aber es war nicht ein Trauma, ein Unfall. Und das ist ja das, was die meisten haben. Da finde ich immer die Schulmedizin so nicht so hilfreich, weil sie dann halt meistens eine Creme drauf schmiert, was ja auch okay ist, da ist einfach auch nicht so viel Zeit oder so lernt man das halt dann in der Schulmedizin. Und da hört sich an, als wäre Osteopathie einfach sehr viel sinnvoller.
Genau, und du hast vollkommen recht, man kann das so ganz grob abstecken. Man kann natürlich auch zur Osteopathie mit akuten Dingen kommen. Aber ich denke, der klassische Weg ist meistens, und das finde ich auch gut und wichtig zu sagen, dass die Schulmedizin jetzt nicht das Gegenstück zur Osteopathie ist, es ist eine Ergänzung. Und ich schicke auch viele Patienten, wo ich mir selber unsicher bin, ob da irgendwas anderes dahinter steckt, zum Schulmediziner. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das darf man auch gar nicht zu sehr separieren. Und ich glaube aber, dass der normale Weg oft über den Arzt und dann zum Physiotherapeuten geht. Aber dass man immer noch im Hinterkopf haben kann, wenn man vielleicht nicht ganz weiterkommt oder einfach auch, wenn man parallel beides machen möchte, weil es sich einfach gut ergänzt, dass man da einfach den Blick drauf hat, ah, es gibt auch noch die Osteopathie.
Mhm.
Ich möchte mal mehr dahinter steigen.
Aber gleichzeitig, du sagst es jetzt so schön, so ja, und Schulmedizin und die ergänzen sich, aber das sehen ja irgendwie nicht immer alle so. Vor allem SchulmedizinerInnen, und das ist jetzt eine totale Unterstellung, aber tendieren dazu so Sachen, die von der Krankenkasse nicht so abgedeckt sind, die nicht so anerkannt sind, so ein bisschen, naja, runterzumachen und so zu belächeln. Was sind denn so Vorurteile gegen die Osteopathie, die vielleicht jetzt jemand hat, die gerade zuhören? Und wie würdest du die einordnen? Oder wie würdest du jemanden sagen, so, nee, das ist totaler Schmarrn, das ist total geil? Oder auch vielleicht, wenn du einen SchulmedizinerIn vor dir hast und dann, das sind dann diese Vorurteile, da siehst du schon in der Nasenspitze, wenn du sagst, hey, ich bin Osteopathin. Was sind die Vorurteile und was würdest du diesen Leuten sagen?
Also du hast vollkommen recht. Ich glaube, es ist ganz viel Unwissen dabei. Und vielleicht auch, weil der Alltag manchmal so voll ist, dass man sich dann gar nicht informiert, was für Berufsgruppen gibt es denn sonst noch. So ganz genau dahinter stecke ich nicht, warum da immer Vorurteile auch von der Schulmedizin vielleicht da sind. Wobei ich wirklich sagen muss, ich kenne mittlerweile einige Ärzte, die viel offener geworden sind oder auch offen sind. Ich glaube einfach, von beiden Seiten braucht es eine Offenheit und eine Aufklärung, dass auch Osteopathen einfach erklären, was sie tun. Und ich glaube so ein bisschen, es gibt so ein paar vielleicht Vorurteile, weil die Osteopathie hat schon ganz viele verschiedene Techniken. Und gerade wenn wir von der Kraniosakraltherapie sprechen, das sind ja sehr sanfte Techniken. Und ich glaube, alles, was so mit sanften Techniken und so dieses, womit man jetzt nicht so sofort sieht wie beim Einrenken, da sieht man sofort, oh, das knackst und ich spüre sofort eine Verbesserung und ich mobilisiere das Gelenk und so, das sind alles so, das sieht man von außen schon, dass da was passiert. Und bei gewissen Techniken in der Osteopathie siehst du es von außen nicht, aber die Patienten spüren es natürlich. Und ich glaube, sich darauf einzulassen, auch aus der schulmedizinischen Sicht, wo man eher so funktional denkt und so groß denkt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Und was auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Osteopathie, es werden sehr viele Studien mittlerweile gemacht, aber man muss ganz klar sagen, zum einen ist es natürlich nicht so einfach auch, wie in der Schulmedizin manchmal Medikamente zu beweisen oder mit Studien zu belegen. Da kann ich einfach Blutbilder machen, da kann ich einfach, das sind so Anhaltspunkte, die sind greifbar. In der Osteopathie Schmerz, wie ist der greifbar? Jeder empfindet den Schmerz anders. Das sind so Sachen, die bestimmt nicht immer das einfacher machen, Studien zu machen. Und ein ganz großes Thema ist, warum es einfach auch noch nicht so viele große Studien gibt, wo auch die Schulmediziner dann sagen würden, Mensch, super, da können wir dran anknüpfen, ist einfach, wir haben jetzt keine Lobby im Hintergrund, keine Geldgeber, die unsere Studien ermöglichen. Das heißt, die Studien, die es gibt, machen die Osteopathen wirklich aus sich heraus, in ihrer Praxis Und da muss ich auch sagen, das ist so gut, dass es immer mehr Osteopathen gibt, die das machen, weil es das einfach auch braucht. Es braucht Wissenschaft, aber es ist natürlich einfach dann ein ganz anderer Weg wie jetzt in der Schulmedizin. Und ich glaube, das zu wissen ist manchmal schon auch ganz gut, warum vielleicht dann auch so unser Krankheitssystem nicht so generell auch nicht so schnell ist, die Dinge zu integrieren, wie Osteopathie in den Gesundheitspool zu integrieren, dass es dann auch voll bezahlt wird oder dass die Ärzte mehr weiterschicken. Ich glaube, das ist einfach noch ziemlich am Anfang. Und deswegen finde ich es auch gut, über die Osteopathie zu sprechen und ein bisschen aufzuklären, dass man das einordnen kann, weil ich glaube, die Meinungen, die es gibt, wenn sie negativ sind, wobei ich echt sagen muss, da habe ich zum Glück gar nicht so viele Berührungspunkte. Aber wenn das so ist, habe ich das Gefühl, dass es oft aus Unwissenheit heraus ist. Und vielleicht, weil ich irgendwann mal was gehört habe, vielleicht sind es auch von der einen Seite irgendwie Unsicherheiten. Wenn ich was nicht kenne, dann finde ich das immer ein bisschen mit Skepsis oder ja. Also ich persönlich finde nicht, dass es, glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch am Anfang.
Mhm. Ich musste dann auch gleich denken an diese Thematik um die Homöopathie, dass ja, was ich dann immer argumentiere, so ja klar, es gibt irgendwie diese Studien, die jetzt beweisen sollen, dass das nichts bringt und dass alles Placebo ist. Und dann möchte ich aber immer so entgegenstellen, so maybe, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dass es einfach nicht gut genug erforscht werden kann, weil sozusagen diese Selbstheilungskräfte nicht messbar sind in dem Ausmaß, wie was es bringt. Und der Grund, warum ich davon überzeugt bin, ist die eigene Erfahrung. Und wenn so viele Menschen so einen positiven Effekt schon erlebt haben durch etwas wie homöopathische Mittel, wie Osteopathie, die nicht so leicht greifbar ist, die einfach ganzheitlicher ist, die den Körper unterstützt in der Selbstheilung und nicht so sichtbar ist wie ein Blutbild und ein Medikament, das reingeschossen wird und irgendwelche sehr klaren Ausschüttungen oder Mechanismen lostritt im Körper. Aber wenn so viele Menschen so positive Effekte haben, wenn sie sich mal drauf einlassen, dann kann das ja nicht so falsch sein. Und das finde ich immer so eine bisschen schwierige Situation, weil ich empfinde es auch so ein bisschen als eine Arroganz der Wissenschaft, weil die Wissenschaft die Mittel, wie wir die Dinge lesen, die Mittel, wie wir sie aussortieren oder die Statistiken erstellen oder die Werte benennen, das ist ja auch alles von uns erfunden im Endeffekt. Und dann zu sagen so, ja, das funktioniert nicht, weil das kann die Wissenschaft nicht beweisen. Und dann so, Und ich verstehe aber auch, dass es natürlich Beweislage braucht, damit sowas zum Beispiel abgedeckt wird von der Krankenkasse.
Genau.
Weil dann kommen sie irgendwie wirklich so Scharlatane, die sagen, mit irgendwie ihrem Aura-Stab machen sie dir deine Bandscheibe wieder heil. Da gibt es bestimmt auch welche, wo das funktioniert und ich habe noch gar keinen Schimmer. Aber es gibt auch bestimmt welche, wo man sagt, weiß nicht, ob das vom Gesundheitssystem abgedeckt sein sollte. Und dann kommt dazu ja auch noch diese Thematik mit den Frauen, die Frauenheilkunde. Was ist da vielleicht noch ein Vorurteil? Und was kannst du da jemandem sagen, dass sozusagen, dass das auch so ein eigenes, weil Männerheilkunde gibt's ja wieder mal nicht. Ist ja wieder dieses Schwierige. Es gibt Frauenfußball, aber kein Männerfußball. Es gibt nur Fußball. Und dann gibt's wieder Frauenheilkunde, aber keine Männerheilkunde.
Das stimmt. Spannend, ne?
Ja, okay. Wir kriegen immer extra, es gibt immer so ein extra Wort dazu. Es gibt auch Frau, das heißt nichts. Und dann gibt's Powerfrau. Und dann gibt's Mann, das ist das Power schon drin. Was hast du jetzt vielleicht als Vorurteile schon gehört gegen Frauenheilkunde?
Tatsächlich gar nichts. Ich glaube, das größte Problem dabei ist, dass einfach das Unwissen da ist, auch von Patienten, aber auch von Gynäkologen manchmal, dass es einfach noch ganz viele Alternativmöglichkeiten gibt. Und ich finde, das passt dann auch noch ganz gut dazu zu dem vorherigen Thema. Die Osteopathie kann man eigentlich richtig gut erklären. Also auch Schulmedizinern und auch Laien, weil wenn man dann mal so über die Faszien, da können wir auch gerne noch mal kurz drüber sprechen, so was eigentlich so die Wirkung dann so auf körperlicher Ebene dann auch ist, was natürlich die Psyche nicht ausschließt, dann ist das eigentlich, finde ich, immer ganz logisch. Also ich erkläre in meinen Behandlungen immer sehr gerne, was ich da mache und was passiert. Und ich stelle einfach fest, dass das total gut angenommen wird, weil es so verständlich ist und so logisch ist, wie unser Körper dann funktioniert und wie dann auch die Behandlung funktionieren kann. Und ich glaube, wenn man sich die Zeit nehmen würde, und das habe ich auch eine Zeit lang echt immer wieder gemacht, dann auch mit Ärzten ins Gespräch zu gehen, dass das schon ankommt. Also dass sie das schon verstehen und auch dann überzeugt davon sind. Nur glaube ich manchmal, dass unser Alltag so wenig Zeit hat, um sich da auszutauschen richtig oder auch um zu hinterfragen und auch um über Patienten zu sprechen, so interdisziplinär, dass sowas ein bisschen untergeht und die Patienten da schon eher so auf sich gestellt sind und suchen müssen.
Ja, alleine wenn man weiß, wie viel Zeit man bekommt als Physiotherapeutin von der Krankenkasse. Was sind es, 20 Minuten?
Richtig.
Wie sollen wir denn, also da... da kannst du ja gar nichts machen, weil wenn du jetzt auch noch 5 Minuten jemanden erklärst, was passiert, obwohl Wissen so wichtig wäre.
Total.
Es ist ja wirklich, es geht ja auch nicht um gesund werden in dem System. Das ist so ein bisschen vielleicht das, was man immer beim Rauszoomen nochmal verstehen muss. So, warum ist das so? Ja, weil es nicht um gesund werden geht, weil davon macht keiner Geld, leider. Wie funktioniert denn dann Osteopathie? Also wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt Zeit. Ich bin jetzt bei dir, ich bin privat versichert. Yay! Das ist natürlich auch nicht für alle möglich und auch nicht die Lösung an sich, aber ich habe Zeit. Und ich habe Probleme. Wie würdest du mir jetzt das erklären, was da passiert und warum es so sinnvoll ist, dass du mich jetzt so und so behandelst?
Zuerst ist natürlich immer eine Anamnese, also ein Gespräch, ganz wichtig, dass ich Dinge erfahre, die deinem Körper schon passiert sind, wie lange du die Schmerzen hast, also wirklich ein ausgiebiges Gespräch, dass ich da mal einfach so ein bisschen mir Gedanken schon machen kann während des Gesprächs, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann ist die Untersuchung ganz entscheidend. Und da gibt es viele Untersuchungsstrategien, wie ich einfach wirklich vorangehe, um Blockaden im Körper zu finden. Und die Blockaden können jetzt auf wie du es vorhin auch sagtest, auf Knochen- oder Gelenkebene, Muskelebene sein. Aber Blockaden können genauso auch im Bauchraum sein. Und wenn man es vielleicht runter bricht, geht es vor allen Dingen eben auch um die Faszien. Die sind ja überall in unserem Körper. Faszien sind ja so diese Bindegewebsschichten, die um die Gelenke herum, um Muskeln, um Organe herum sind. Und die können auch blockiert sein. Die können nicht gut gleiten. Und das natürlich jetzt nicht nur in unseren oberflächlichen Faszien, die um unsere Muskeln sind, die man ja jetzt dann auch mit Yoga und so weiter richtig gut vorbereiten und bearbeiten kann. Es geht auch viel ums Nervensystem selber, weil die haben auch, die ganzen Nerven im Körper haben auch Faszien um sich herum, dass die eben auch gut gleiten können in den Schichten, in denen sie stecken. Genauso auch wie die Organe. Und auch, dass die Organe ihren Halt behalten, dort, wo sie liegen sollen, quasi, um auch gut arbeiten zu können. Und wenn da Verklebungen oder man nennt es eben Blockaden drin sind, dann kann ich versuchen, die manuell zu lösen. Und das kann ich eher mit sanften Techniken, das kann ich eher mit, also da gibt es ein ganz großes, große Möglichkeiten, das zu tun. Und der Hintergedanke ist einfach, natürlich die Faszien weicher zu bekommen, aber auch die Durchblutung zu fördern. Weil es ist ja irgendwie logisch, Durchblutung ist einfach so die Basis, dass alles funktioniert, dass alles gut versorgt wird, dass alles gut mit Nährstoffen versorgt wird, aber auch die Stoffe, die wir nicht mehr brauchen, dass die einfach wieder zurücktransportiert werden können. Und auch die Lymphe, der Wasserhaushalt in unserem Körper, dass der gut funktioniert. Und das versucht man eben einfach anzuregen und zu regulieren. Und ich finde, wenn man natürlich dann spezifisch einen Patienten hat, der irgendwo speziell ein Problem hat und man ihm das dann auch erklärt, während man befundet oder auch schon anfängt zu behandeln, man spürt's ja. Man spürt ganz oft, stimmt, da ist irgendwas Festes, spüre ich tatsächlich, wusste ich gar nicht. Oder also die Resonanz kommt dann ganz oft zurück. Und wenn man dann eben auch noch ein bisschen begründen kann, wenn du überlegst, du hast vielleicht auch schon öfters über Verdauungsprobleme gesprochen, aber die nimmt man vielleicht nicht so ernst, weil man kann ja damit auch irgendwie gut leben. Die Zusammenhänge zu verstehen, dass der Körper einfach schon viel früher eigentlich schon gesagt hat, hey, da stimmt was nicht. Das leuchtet eigentlich immer sehr gut ein, wenn man die Verbindung dann auch knüpft, die einfach auch da ist. Weil oft sagt der Körper ja doch schon deutlich früher, bevor der Akutschmerz dann kommt, dass irgendwas nicht stimmt. Nur wir verstehen es vielleicht nicht immer, sind aber auch nicht in dem Alltag, in dem wir es verstehen oder haben die Zeit nicht oder wollen auch nicht, sind nicht in der Lage im Moment. Und das zu begreifen, finde ich persönlich auch immer ganz wichtig, weil ich finde, wenn man sich selbst besser versteht und kennt, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich auch weiß, was ich tun muss, selbst zu Hause tun muss, was mir gut tut und auch die Signale zu deuten.
Ich finde es auch so, was mich am Yoga und an diesem Körperarbeit so liebe, ist, dass einmal das auch alles bewirkt, so dieses, dass die Durchblutung verändert wird, dass die Lymphe angeregt wird und dass diese Sachen, ich mache das immer zum Spaß bei Bauchmuskeltraining, dass es eigentlich sozusagen einen sexy Darm und sexy Organe macht, weil am Ende, wenn ich uralt bin, dann ist es mir relativ wurscht, ob ich einen geilen Trizeps habe oder einen geilen Bizeps, sondern ich will eine richtig straffe Leber haben. Und da versuche ich immer so ein bisschen das zu sagen, so hey, das ist Organmassage. Die sind das, wo es wirklich auch um Langlebigkeit, um Gesundheit geht. Und dann gleichzeitig dieses Wissen mitzugeben. Ich liebe es, wenn Leute ermächtigt werden und Wissen bekommen über ihren eigenen Körper. Weil das heißt auch, ich kann überhaupt Entscheidungen fällen und vor allem kann ich besser Entscheidungen fällen, als nur oberflächlich zu sagen, das und das esse ich nicht, weil es ist schlecht für mich, weil es mich irgendwie dick macht oder weil es zu viel ist oder weil es nicht genug Nährstoffe hat, sondern zu sagen so, hey, wenn du deinen Körper besser kennst, dann kannst du noch besser da irgendwie reagieren. Und jetzt hast du noch gesagt, dass es ja manchmal die Symptome sind, die wir zu spät lesen. Vor allem jetzt finde ich bei Frauen einfach sehr spannend, weil wir wissen ja mittlerweile, dass allein schon ein Herzinfarkt bei einer Frau anders ausschaut als bei einem Mann. Das ist ja total abgefahren.
Ja.
Das weiß man erst seit so kurzem gefühlt. Was ist denn da los?
Total.
Was gibt es für dich für Symptome, die vielleicht jemand aktuell hat oder die du auch selber schon hattest, die man als solche, als Krankheitsbild oder als zu behandelndes oder was nicht normal ist? Was würdest du sagen, sind so Symptome, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, keine Ahnung, bei mir ist eigentlich alles okay, aber wir merken es schon gar nicht mehr?
Da kann man vielleicht wirklich, wenn es jetzt um die Frauenheilkunde speziell geht, wirklich anfangen mit dem Zyklus. Das ist ja so die Basis von allem, die uns jetzt auch speziell ausmacht. Und wenn man da mal reinhört, gut, was ist normal? Das ist eine ganz große Frage, weil jede Frau ist unterschiedlich und das ist auch gut so. Aber einfach gibt es Dinge, die mich in einem Zyklus trotzdem irgendwie belasten. Muss ich Medikamente nehmen in gewissen Zyklen, also in gewissen Zeiten meines Zyklus? Habe ich irgendwie PMS, also dieses prämenstruelle Syndrom vorher, dass ich irgendwie Schmerzen vor meiner Periode habe? Ist das irgendwie ausgeprägter? Geht es mir psychisch so richtig schlecht, dass ich wirklich nicht meinen Alltag leisten kann? Und es sind ja manchmal, wenn man ehrlich ist, schon Dinge, die wir schon auch hinnehmen. Vielleicht auch, weil wir mal gehört haben, ist halt so. Nimm's an, das ist halt bei Frauen manchmal so. Oder das hatte meine Mama schon, deswegen ist es so. Deswegen glaube ich, so reinzuspüren, belastet mich das sehr und hört sich das irgendwie. Ich glaube, oft haben wir schon das Gefühl, ob das normal ist oder nicht. Nur vielleicht manchmal fehlt dieses Gefühl, weil wir so überlagert sind mit To-Dos und mit unserem Alltag. Aber einfach sich mal zu fragen, genau, habe ich eine zu starke Blutung? Muss ich mich wirklich ins Bett legen? Habe ich so starke Bauchschmerzen, Rückenschmerzen? Und man muss sagen, eigentlich die Periode darf nicht schmerzhaft sein. Jetzt ist das natürlich ein großer Satz. Weil die Frage ist, was ist Schmerz? Ne? Für manche, die vielleicht eine Einstellung zu ihrer Periode haben, die eher so ist, oh, ich will das eigentlich nicht, ich will das eigentlich wegdrücken, ich will das gar nicht haben, vielleicht auch, weil wir so von der Erziehung geprägt sind, ist es natürlich dann, jeder Schmerz ist dann schon eine Last, sage ich mal, selbst wenn mal kurz ein Ziehen im Unterleib ist. Für manche, die halten aus, dass sie fast umkippen und sagen, ja, das ist halt normal. Also ich glaube, Schmerz ist da eine ganz große Bandbreite und auch wie meine Einstellung zur Periode ist und wie ich vielleicht auch groß geworden bin damit. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, dieses eine Symptom ist es, zu gehen zum Osteopathen oder Hilfe zu holen und das andere nicht. Aber ich glaube, dass man kann vielleicht schon sagen, der Zyklus sollte nicht die Probleme machen, dass wir nicht unseren Alltag bewältigen können oder dass wir eingeschränkter sind. Was natürlich nicht heißt, dass wir uns mal schwächer, mal elanloser oder auch energieloser fühlen dürfen, weil das gehört auch ein bisschen manchmal dazu, dass wir diese zyklischen Phasen haben. Da hattest du ja auch einen ganz tollen Podcast schon. Und das ist ja auch was Natürliches und Schönes, ist aber einfach auch manchmal so die Einstellung, wie lebe ich damit? Genau, deswegen ist das, finde ich, gar nicht immer so einfach zu sagen, mit welchen Symptomen. Aber zum Beispiel auch, wenn die Symptome weitläufiger sind. Manche haben zum Beispiel Migräne, wenn sie ihre Periode haben. Manche haben starke Darmprobleme oder eben wenn der Bauchschmerz so stark wird, dann kann man wirklich mal abklären lassen, definitiv.
Ja, so krass. Ich habe das schon mal gehört, dieses, eigentlich sollte sie nicht wehtun, die Periode. Und dann denkt man sich so, wie? Aber das wurde mir doch immer so gesagt. Aber gut, das einzuordnen, zu sagen, es hat natürlich auch was damit zu tun, was bedeutet für mich Schmerz? Und gleichzeitig dann zu sagen, okay, was schränkt mich so ein, dass ich meinen Alltag nicht bewältigen kann, aber trotzdem mir selber den Spielraum ermögliche zu sagen, naja, ich bin trotzdem vielleicht auch einfach mal platt. Da passiert ja auch richtig viel in einer Welt, in der wir erwarten, dass wir immer ein gleiches Level an Energie haben. Das funktioniert halt nicht, vor allem bei uns zyklischen Wesen. Und wir haben aber diese Erwartungen, die männlich geprägt sind, auch auf den weiblichen Körper und auf dieses Zyklische, das wir ja sind.
Genau.
Ja, das ist echt immer wieder erstaunlich.
Mhm. Und was ich auch so für mich persönlich in letzter Zeit auch so erstaunlich und auch so schön finde, der Beckenboden ist auch einfach so ein großes Thema in der Frauenheilkunde. Also jetzt gar nicht mal nur in Betracht mit Geburt und Schwangerschaft, sondern wirklich so generell. Und ich meine, das wollte ich auch noch sagen, Yoga ist für mich gar nicht so fremd zur Osteopathie, von der Philosophie, von den Inhalten, von dem, wie man den Menschen betrachtet. Und der Beckenboden, nicht umsonst sind da auch zwei wichtige Chakren drin, die Verbindung dazu. Und ich stelle einfach immer wieder fest, wie viel da auch abgespeichert ist, sei es emotional oder auch irgendwelche Erlebnisse oder auch natürlich auch Narbengewebe im Bauchraum können den Beckenboden beeinflussen oder der Darm kann ihn beeinflussen. Also ich stelle einfach fest, was das für ein zentraler Punkt eigentlich in unserem Körper ist. Und wie stark, wenn man den dann mal behandeln lässt, auf unterschiedliche Weise, wie man das auch kann, was da einfach für ein Potenzial drin steckt, wenn man den löst und wenn man den daran arbeitet. Und das ist mir auch so irgendwie wichtig, dass man auch darüber spricht, weil das ist oft noch so ein bisschen so ein Tabuthema. Und Beckenboden, wenn man sich überlegt, im Training, im klassischen Training spricht kaum jemand über den Beckenboden. Dabei ist der so wichtig währenddessen. Also eigentlich müsste jeder, ob Mann, Frau, ob Kind oder wie auch immer, müsste eigentlich darüber ein bisschen mehr Bescheid wissen, weil alleine, wenn ich Sport treibe, ist es gut zu wissen, was macht mein Beckenboden dabei? Mhm. Und was darf er dabei machen und was sollte er nicht? Also einfach dieses Gespür dafür zu haben.
Ist auch so spannend. Ich weiß noch, wenn ich mal bei Osteopathie in Behandlung war, dass ja dann auch manchmal der palpiert wird. Also dass er wirklich da an den Beckenboden gegangen wird und it's a private place.
Ja, absolut. Total. Und natürlich, da muss man viel aufklären drüber. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich bei meinen Patientinnen da sofort dran gehe. Da braucht es schon auch so eine Vertrauensbasis. Aber natürlich kommen auch viele Frauen zu mir, die speziell dann auch nach Geburt oder so Probleme damit haben. Da ist natürlich dann der Zugang ein ganz anderer, weil da weiß man auch selbst als Patientin dann, hey, da ist was und kannst du dir das mal anschauen. Ich mache auch viele Beckenboden-Check-ups, was wirklich dann heißt, die Kraft zu testen, aber auch die Gesamtspannung im Beckenboden, dass man auch weiß, ist der eigentlich stabil genug, um auch wieder zu trainieren, auch nach einer Schwangerschaft oder ja, einfach da zu untersuchen auch. Und natürlich braucht es einfach auch eine gute Atmosphäre und ein gutes Vertrauensverhältnis. Aber gleichzeitig finde ich auch wichtig, dass die Frauen wissen, dass die Möglichkeit gibt's. Und man es wird ja sonst dem keine Beachtung geschenkt.
Und dass es so wichtig ist, das ist so von einem, ich habe das jetzt auch erst seit der, also ich wusste schon davor viel über den Beckenboden oder vermeintlich viel, so dass er auf jeden Fall in meinem Orbit war, aber durch die Schwangerschaft nochmal ganz anders und habe dann auch erst festgestellt, okay, wow, da ist echt was los und die Yogis haben das ja mit Mula Bandha und überhaupt da eigentlich schon mit integriert, aber gleichzeitig ist es auch schwierig, das zu unterrichten, weil die meisten Leute wissen ja gar nicht, ob sie ihn anspannen oder entspannen und es ist ein ganz interessanter Aspekt in unserem Körper oder ein Teil unseres Körpers, der so wenig zugänglich ist dafür, dass er so fundamental ist.
Ja, definitiv. Und wie du sagst, viele wissen gar nicht, wie sie ihn anspannen können oder ob sie ihn gerade richtig anspannen. Und ich glaube, das mal rauszufinden, auch für sich selber, ich stelle immer wieder fest in meinen Behandlungen, dass dann die Frauen rausgehen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist nicht der Po und das ist nicht der Oberschenkel, der da mit agieren muss, sondern jetzt weiß ich, was man meint mit dem Beckenboden. Und ich finde das eine ganz wichtige Erfahrung. Und auch nicht nur für Frauen. Also auch Männer haben einen Beckenboden, by the way.
Sonst würden die Organe einfach unten rausfallen.
Ja, das wird immer so ein bisschen angestellt, so, das ist doch Frauenthema. Nein.
Das ist echt total super, so diese Themen, die halt einfach bei uns Frauen so einzigartig sind, aber gleichzeitig jetzt nicht alleine.
Richtig.
Aber trotzdem mehr in den Vordergrund kommen sollten. Und wahrscheinlich deswegen, weil sie uns Frauen betreffen, nicht so im Vordergrund sind. Was hast du denn vielleicht für Krankheitsbilder, die vor allem Frauen haben und die auch anders ausschauen, als wir sie vielleicht vorm Auge haben? Also wir hatten ein kurzes Beispiel mit eben dem Herzinfarkt. Das ist ein sehr unterschiedliches Bild, aber wir hatten auch gesagt, eben die Periode, also der Zyklus, dass da Symptome sind. Was hast du noch beobachtet in deiner Arbeit mit Frauen? Was gibt es denn für Bilder oder für Krankheitsbilder, für Symptome, für Beschwerden, die auf eine bestimmte Krankheit oder auf etwas hinweisen können, was wir als solches aber gar nicht sehen, weil wir gar nicht wissen, dass das im Zusammenhang steht?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil die Frauenheilkunde für mich, weshalb sie auch so spannend und interessant ist, so breit gefächert ist. Also zum Beispiel kennen bestimmt auch viele, dass man mit dem Darm Probleme hat, wenn man seinen Zyklus hat oder seine Periode hat. Dass dann eben noch orthopädische Sachen dazukommen wie Rückenschmerzen oder auch Migräne oder so. Das heißt, das ist so ein breites Spektrum, was man haben kann, was dann aber trotzdem alles wieder auf die Gynäkologie und die Frauenheilkunde zurückzuführen ist. Zumindest oft, also nicht immer, um Gottes Willen, aber eben sehr oft. Ich glaube, so dieses Zyklische ist ganz klassisch, dass wenn man wirklich merkt, so ich habe das schon alle 2 oder 4 Wochen, das ist so ein typischer Zusammenhang. Und Krankheitsbilder oder sagen wir mal Symptome, ich glaube, dieses prämenstruelle Syndrom ist so ein ganz klassisches, womit auch viele Frauen dann zu mir kommen. Viele Frauen kommen aber auch speziell oder ganz gezielt mit Krankheitsbildern wie Endometriose, das ist einfach auch ein ganz, ganz großes Gebiet. Myome, Zysten, also das sind dann so die ganz spezifischen, da kommen die Frauen natürlich dann ganz gezielt damit. Oder auch Kinderwunsch oder auch nach Fehlgeburten oder Wechseljahresbeschwerden. Also das sind so ganz große Bereiche. Aber es ist schon so, dass mir auch oft passiert, dass Frauen mit Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen kommen, mit chronischen Nackenschmerzen, und man durch Anamnese und Untersuchung auf einmal draufkommt, ja, irgendwie das Becken zeigt am meisten Auffälligkeiten, gar nicht der Nacken unbedingt. Und da ist auch immer so wichtig zu wissen, dass der Link, das Becken und die Kopfgelenke arbeiten einfach immens zusammen. Und wenn jetzt zum Beispiel auch ein Schleudertrauma war, kann passieren, dass dein Beckenboden verspannt wird danach. Oder andersrum, und das passiert halt häufiger, weil ich denke einfach, im Becken ist viel mehr los bei uns Frauen, einfach weil wir zyklisch dann auch Aktivitäten da haben mit Periode und Eisprung und so weiter, dass das einfach schon zu Dysfunktionen oder zu Problemen kommen kann, was dann auch chronische Nackenschmerzen machen kann. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo man vielleicht dann auch zur Schulmedizin, zur Physiotherapie geht und es behandeln lässt, den Nacken, und es geht immer wieder weg und es wird aber nicht 100% besser. Und dann macht es mal Sinn, so den Blick weiterzugehen. Und manchmal landet man dann tatsächlich beispielsweise am Beckenboden und stellt fest, huch, da ist ja so viel Spannung drin. Und das ist auch das Interessante. Ich finde, häufiger ist eher eine Anspannung im Beckenboden auch das Problem und findet man auch sehr, sehr häufig. Und gar nicht so unbedingt dieses, der Beckenboden hat nicht genug Kraft. Darüber wird, glaube ich, viel gesprochen, weil ja auch so nach Geburt heißt einfach so, jetzt Beckenbodenkräftigung und dann gibt's die Rückbildungsgeschichten. Und das ist alles gut und wichtig. Aber ich stelle in der Praxis oft fest, dass es eher die Probleme auch gibt mit der zu vielen Spannung.
Mhm. So hast du jetzt ganz viele Sachen gesagt, bei mir gerade so ding, 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 weil ich beispielsweise ja auch einen Kaiserschnitt hatte und mein Gott, man weiß, es hat immer verschiedene Gründe und es ist okay, so wie es ist, aber wahrscheinlich, weil halt doch auch das Becken ein bisschen zu eng zusammengeschnürt durch viel Spannung im Beckenboden, durch viel Sport, durch viel Spannung im Iliopsoas und Piriformis und das zurrt so ein bisschen das Becken zusammen, somit wird das kleine Loch, wo dieser Kopf perfekt reinschrauben muss, halt sehr schwer zugänglich bis gar nicht möglich. Und somit war das am Ende dann bei uns ein Kaiserschnitt. Mhm. Und dann gleichzeitig habe ich seit Jahren Nackenprobleme. Es ist nicht mehr akut, aber wenn ich jetzt in meinen Körper reinspüre, ist mein Nacken mein Problem. Und Verdauung. Ich glaube, Steffi,
du bist jederzeit herzlich willkommen.
Ich kann sagen, Gott sei Dank bist du in München. Aber ich muss jetzt, glaube ich, die Termine machen, bevor der Podcast rauskommt.
Es gibt, by the way, es gibt richtig tolle Therapeuten auch in München, also andere Osteopathinnen. Und ich finde es toll, dass es immer größer wird, dieses Fachgebiet auch, dass es auch immer mehr gibt, die sich darauf spezialisieren. Weil man muss schon sagen, das ist schon eine Spezialisierung auch innerhalb der Osteopathie. Also man macht da wirklich noch Weiterbildungen, ist auch wichtig. Das heißt auch an die Zuhörerinnen, wenn man da auf der Suche ist nach jemanden, auch nicht unbedingt in München, ist es immer gut, mal auf die Homepage oder auf die Website zu schauen. Und meistens kann man dann so im Laufe, was die Fortbildungen gemacht haben, auch einfach sehen, ob da eine Spezialisierung ist. Genauso wie auf die Kinderosteopathie. Also auch wenn man für die Kleinen jemanden sucht oder so, das meistens findet man das sehr offensichtlich auf den Websites. Und das finde ich immer ganz gut, weil so wie in der Schulmedizin auch, jeder hat so seine Spezialisierung. Und ich finde es auch gut, dass man da auch so ein bisschen gezielter dann auch hingehen kann.
Mhm. Ja, du bist auch mit auf Kinder spezialisiert. Mhm. Also ich war mit meinem Baby auch schon bei der Osteopathin, wegen eben auch Kaiserschnitt.
Sehr schön, ja.
Weil der natürlich dann schon dieser Druck durch den Geburtskanal einfach fehlt für den Körper. Er war auch mit mir schon beim Chiropraktiker. Ich gehe ja sehr regelmäßig zu meinem Chiropraktiker, was mir sehr hilft, vor allem in meiner Rechts-Links-Schwäche, also so nervlich einfach. Und Gott sei Dank war immer so, yay, bei dem ist alles ziemlich fit. Der ist auch super fit. Wenn jetzt auch gerade Eltern zuhören oder auch junge Erwachsene, wann würdest du zum Beispiel mit einem Kind zur Osteopathie gehen? Wann macht das Sinn? Mhm. Und ja.
Eigentlich macht es immer Sinn. Gute Antwort, ne? Nein, also wenn man vielleicht mal so überlegt, es gibt andere Länder, die sind so ein bisschen weiter mit der Osteopathie, auch von dem, wie sie es im Gesundheitssystem integrieren. Und da ist es zum Beispiel so, dass man parallel zum Kinderarzt auch einmal zum Osteopathen geht. Einfach ohne, dass man jetzt irgendwie ein Riesenproblem mit dem Kind oder an dem Kind entdecken muss, sondern einfach zum Check-up, weil die Osteopathen doch nochmal anders checken und untersuchen und es eine Ergänzung dann zu den klassischen U-Untersuchungen der Kinder ist. Aber ich würde sagen, wenn man, ich sage immer meinen werdenden Mamas und Papas, wenn irgendwelche Probleme mit dem Stillen auftreten, wenn die Kinder einfach wahnsinnig unruhig sind oder so, Art diese Schreikinder, was man manchmal sagt, die einfach nicht zur Ruhe kommen können. Wenn es Probleme gibt mit dem Bewegungsapparat, dass man merkt, irgendwie der Kopf dreht sich ungern zur einen Seite oder die greifen nur mit der einen Hand gerne oder sie liegen so in einem leichten C da oder solche Dinge, da würde ich immer zum Osteopathen mal gehen und das abklären lassen. Das Schöne ist, die Kinder reagieren unglaublich schnell und gut darauf, weil das ist so ein junges, frisches System, so unbedarft und die reagieren da so toll drauf. Ich stelle aber immer wieder fest, dass es manchmal, wenn dann die Mamas kommen oder auch die Papas, finde ich auch ganz schön, die sind auch ganz oft dabei, dass die Kinder gar nicht so viel Behandlungen brauchen, sondern die Mamas, weil da einfach auch so viel passiert ist bei der Geburt. Und natürlich, ich glaube auch Kinderosteopathie ist wirklich auch bei Kinderärzten schon richtig verbreitet. Also da habe ich auch ganz offene Ärzte und das finde ich ganz toll, die Zusammenarbeit. Aber ich sehe dann immer wieder die Mamas, was sie so erlebt haben, auch wie du sagst, Kaiserschnitt und auch andere, vielleicht sogar auch traumatischere Dinge, die sie irgendwie, mit denen sie nicht gut abschließen können, weil das nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben oder auch mit vielen Schmerzen und Verletzungen zu tun hatte, dass man sich einfach um die Mamas kümmert. Und dann sage ich auch immer so, ja, wir machen jetzt keinen zweiten Termin fürs Baby, sondern das nächste Mal darf die Mama mal auf meiner Bank liegen. Und weil man darf nie vergessen, das ist eine Symbiose. Mama und Kind gehören zusammen und auch der Papa natürlich. Und wenn es der Mama gut geht, dann geht es auch dem Kind gut.
Ich sehe schon. Ich mache mal einen Termin. Obwohl, wie gesagt, ich war Gott sei Dank schon, aber mega schön auch, ja, einfach, dass man das hört und dass man sagt, okay, warte mal, ich kann auch so sagen, mit so kleineren Dingen, die jetzt nicht so symptomatisch krass sind, mit meinem Kind auch zum Osteopathen und zur Osteopathin gehen. Eine Sache noch, bevor wir jetzt so ein bisschen abschließen, die ich einfach immer wichtig finde, ist, dass wir ja schon öfter darüber geredet haben, das Gesundheitssystem ist nicht wirklich gedeckt von der gesetzlichen Krankenkasse. Was müsste man denn vielleicht jetzt auf dem Schirm haben, wenn man jetzt sagt, oh, ich muss jetzt zur Steffi, ich möchte jetzt hingehen. Gibt es da irgendwelche Zusatzversicherungen? Gibt es da irgendwelche Tricks sozusagen, damit dem Osteopathie auch vielleicht die Krankenkasse teilweise oder ganz übernimmt?
Also es gibt natürlich, Privatpatienten haben es sehr viel einfacher, weil das über den Heilpraktiker abgerechnet wird und meistens ist der ziemlich gut abgedeckt. Bei gesetzlichen Kassen gibt es Unterschiede. Es gibt einige Kassen, die wirklich die Osteopathie bezuschussen. Das bedeutet aber, dass man dann ein Rezept vom Arzt braucht, damit das eben einfach von der Kasse gesehen wird, okay, der Arzt hat es verschrieben mit Diagnose und der Osteopath schreibt die Rechnung. Und da werden ganz oft so 3 Behandlungen im Jahr bezuschusst, was ich schon mal gut finde, weil mit 3 Behandlungen kann man schon mal sehr viel machen. Ich empfehle auch immer so 3-4 Behandlungen, wenn es jetzt gerade um Erwachsene geht, weil das finde ich ist immer ein guter Zeitraum. Da sieht man dann, dass da was oder ob da was passiert und ob man auf dem richtigen Weg ist. Und meistens passiert da auch schon einiges. Und es gibt aber auch viele Zusatzversicherungen. Und das sind dann eben Privatkassen, die für gesetzliche Kassenpatienten Zusatzversicherungen anbieten. Da muss man sich mal informieren. Da gibt's wirklich viel Auswahl und dann gibt's da zum Beispiel, dass man bis zu einer gewissen Grenze im Jahr die Bezahlung bekommt, so ein Betrag irgendwie, Summe X. Und dann gibt's aber auch so zu 80% wird's bezahlt, manchmal zu 100%. Ich glaube, das ist von Kasse zu Kasse unterschiedlich, da muss man sich mal ein bisschen reinfuchsen. Aber es gibt diese Möglichkeiten und ich finde auch, das soll man wissen und auch nutzen dann.
Ich finde es auch super sinnvoll, weil ich bin deswegen privat versichert, weil ich weiß, alle Heilungsmethoden oder Heilerinnen, die ich wähle für meine Gesundheit, die eher auch in die präventive Richtung gehen, werden nicht von der gesetzlichen übernommen. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, also für mich macht das einfach keinen Sinn, obwohl natürlich auch viele Sachen dagegen sprechen, private wegen Preis und Langfristigkeit und so weiter und auch sozialer Aspekt, ja. Aber das war für mich der Grund, weil ich gesagt habe, ich will zum Chiropraktiker gehen können, ich möchte zur Osteopathin gehen können, ich möchte viele Dinge machen, die ich weiß,
ja,
die präventiv sind, wie jetzt auch, ich habe gerade wieder ein großes Blutbild gemacht, um zu schauen, ja, wie geht's eigentlich meinen Mikronährstoffen, ja, wie geht's meinem Eisenspeicher, was macht mein alles Mögliche. Und das ist präventiv, aber wird natürlich nicht unterstützt.
Ja, leider. Also da sind wir noch so ein bisschen hinterher, ne? Also, und das finde ich auch, das gehört eigentlich dazu, dass man auch mal so ein großes Blutbild machen kann, ne? Und großes Blutbild heißt ja nicht, dass die ganzen Nährstoffe drin sind, die eigentlich genauso wichtig sind zu wissen. Vollkommen richtig. Was mir vielleicht auch noch wichtig ist, gerade wenn es jetzt so darum geht, zum Osteopathen zu gehen, ich denke einfach, generell ist es ja immer wichtig, wenn man seinen Therapeuten sucht, dass man einfach auch seinen findet, ne? Also dass es menschlich passt, dass es aber auch von der Weise, wie der Therapeut oder Therapeutin an den Patienten rangeht, vorgeht, dass es einfach für einen selber gut ist. Und jeder behandelt ein bisschen anders. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil die Osteopathie ganz viele Möglichkeiten hat, zu behandeln an Techniken, nenne ich es jetzt mal ganz runtergebrochen, ob das jetzt sanftere oder größere Techniken sind. Und zum anderen auch, jeder hat andere Hände. Und ich finde es auch gut, wenn man als Therapeutin dann wirklich so die Techniken weiß, die einem schwer oder leicht fallen und dann die auch macht, weil dann kommt es auch besser im Gewebe und beim Patienten an. Und ich glaube, das zu wissen, selbst wenn man mal Erfahrung gemacht hat und vielleicht nicht ganz überzeugt war oder sich gedacht hat, da habe ich mich nicht wohl gefühlt, dass es Sinn macht, nochmal zu gucken, nochmal zu schauen, ob man da jemand findet vielleicht.
Mega schön. Hast du noch ein letztes Wort, abgesehen davon, dass wir natürlich deine Webseite in die Shownotes tun, aber eigentlich will ich gar nicht, weil ich will ja meine Termine noch bekommen. Nein, natürlich. Gibt es noch etwas, was du da lassen möchtest? Wo findet man dich? Was findet man alles über dich? Und vielleicht hast du noch ein, zwei weise Worte für uns.
Also man findet mich ganz normal über meine Website. Und bei Instagram bin ich auch, versuche da auch ein bisschen mehr aufzuklären über gewisse Themen. Und ich glaube, also ich sag mal so, selbst wenn ich jetzt in nächster Zeit irgendwie nicht immer Termine habe, habe ich ein Netzwerk aufgebaut, weil ich einfach das ganz wichtig finde, dass man auch Kollegen und Kolleginnen kennt, wo man vielleicht auch weitervermitteln kann. Und von dem her, ich finde es immer gut, da kann man mich gerne ansprechen, selbst wenn ich aktuell jetzt keine Termine zu vergeben hätte, dass man einfach da dann weitervermittelt wird. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man da nicht verloren sich fühlen muss. Genau, und ich glaube, mir ist einfach wichtig, dass man, so wenn es jetzt um die Frauenheilkunde geht, dass man einfach wirklich, dass es keine so großen Tabuthemen mehr gibt. Also ob das jetzt mit dem Zyklus in Verbindung steht, ob das mit der Sexualität in Verbindung steht, dass es da irgendwie, dass man da offener wird, mehr miteinander spricht, dass dann Empfehlungen ausgesprochen werden können, hey, guck doch mal, lass dir da helfen von einem Therapeuten, der sich vielleicht darauf spezialisiert hat. Das muss ja nicht immer Osteopathie sein, es gibt ja viele andere auch. Dass wir darüber sprechen, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, ja. Und dass man vielleicht noch einen Satz dazu, dass man so ein bisschen auch seinen Körper so behandelt, wie man, ja, wie so ein Freund, wie man einen Freund beraten würde. Also, dass man auch auf sich mal so schaut, wie man auch auf eine Freundin schauen würde oder auf einen Freund. Dass man einfach wirklich auf sich mal auch achtet und reinhört, was brauche ich.
Mega schön, das kann ich genauso unterschreiben. Steffi, vielen, vielen Dank für so viel Input. Für nochmal ein besseres Verständnis über Osteopathie, Frauenheilkunde, für auch Anstoß, sich das genauer anzuschauen. Wir machen jetzt noch einen Termin aus und danke dir.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte, war sehr schön.